Schwarzbrot mit Marmelade. Viele Themen, wenig Wissen. Der Podcast mit Kai und Alex.
Herzlich willkommen. Eigentlich bist du dran fürs Hallo. Kai macht immer so ein Hallo. Ich versuche jetzt mal den Start zu imitieren. Also dich. Hallo Kai. Da musst du sagen, hallo.
Hallo Alex.
Ja, ich versuch ein bisschen Temperament reinzubringen am Anfang.
Ja.
Weißt du nicht, dass die Leute direkt wegnicken?
Nicht gleich einschlafen, ne?
Na Kai, wie geht's?
Gut.
Hast du deinen Schnupferitis überstanden?
Ja.
Letztes Mal warst du ja doch etwas belegt.
Ein bisschen nasal, ne?
Belegt an der Nasenscheidewand.
Etwas.
Ich bin heute ist der windigste Tag der Welt.
Ja.
Und
ich bin mit offenem Haar gekommen. Also ja, ich hab's gemerkt tatsächlich. Ich musste meine Sonnenbrille als Haarspange benutzen.
Oh. Ja, und ich habe ein bisschen Allergie.
Ja?
Also, ja.
Arbeitsallergie oder?
Nee, das ist eine Pollenallergie.
Ach so.
In diesem Fall. Ja. Ja, so ist es. Naja, aber sonst geht's gut, ja?
Absolut allerbest. Herrlich. Die Sonne scheint. Es könnte nicht besser sein.
Ich muss mich heute immer so ein bisschen drehen.
Ja.
Und das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir heute einen Gast da. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Denn wir haben heute den guten Mikkel Robran da. Hallo.
Hallo.
Hallo Mikkel.
Du musst dich nicht drehen, weil du Nacken hast heute.
Ja.
Mikkel, voll schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch.
Ich habe schon gerade im Auto zu dir gesagt, schön, dass wir Zeit verbringen.
Ja, ich finde das auch schön, als du gefragt hast, ob ich hier zu Gast sein möchte. Ich wusste gar nicht, dass es auch einen Shuttle-Service gibt.
Ja, ja, na klar. Das ist für alle unsere Gäste, ist das mit drin, inklusive.
Ja, krass.
Ja.
Und also nachher gehen wir noch alle nackt im Pool, ne?
Ja, natürlich. Ja. Und dann gibt es sogar noch die Gage obendrauf.
Ah, Gage.
Ja, ja, klar.
Ich habe mich getraut zu fragen, weil ich dachte, das ist albern. Aber.
Nee, wir fangen klein an. Aber
Gage gibt's ja.
Also, es soll jetzt keine Biografiestunde werden, aber ich kann ja mal von meiner Seite aus sagen. Und zwar ist es so, dass Mikkel in meinem Leben an allen großen Meilensteinen praktisch eigentlich warst du dabei. Ne?
Ja.
Also wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir waren Sitznachbarn. Er war, also du warst gut in der Schule, während ich...
Ich war aufmerksam zumindest.
Ich war anwesend,
ja.
Meistens. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und dann habe ich mein erstes Wohnzimmerkonzert bei dir gespielt.
Stimmt, Alter, in Berlin da.
Genau, da hast du noch in Berlin gewohnt und das war so ziemlich eins der ersten.
Mhm.
Naja, und dann, das war praktisch vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja.
Also bei mir nicht. Genau. Und jetzt bist du hier. Also ich meine, was für ein Aufstieg.
Ja, ist lustig, krass, wie wir uns eigentlich immer wieder begegnen.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und deswegen habe ich auch, ich habe direkt zu Kai gesagt, ich habe einen Gast, der ist top. Denn Mikkel ist nicht nur Autor, dazu kommen wir, glaube ich, später, sondern auch Podcast-Pro. Ja,
das kann man schon. Ich mache es zumindest schon lange. Ich weiß nicht, ob das ausreicht.
Ja, wir können uns hier Tipps und Tricks ergaunern. Und das habe ich in der letzten Folge schon angeteasert. Du bist ESC-Fachmann.
Ja.
Hast du geguckt, Kai?
Ja, also ich habe geguckt und zwischendurch habe ich auch Notizen auf der Innenseite meiner Augenlider gemacht.
Ja.
Aber.
Oh Gott, ich muss mich voll zurückhalten, jetzt nicht gleich voll einzusteigen.
Doch,
tatsächlich, ich habe auch eine ausgeprägte Meinung dazu, tatsächlich.
Okay. Seid ihr damit einverstanden oder seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also Nemo, super guter Song, hat alles gepasst, tolle Bühnenperformance. Also wer hätte es sonst gewinnen sollen dieses Jahr?
Ja, im Endeffekt.
Ja, also das ist von daher, es war auch ein sehr starker Jahrgang. Also wenn man das mal mit den anderen Jahren vergleicht, da waren dieses Jahr wenig Ausschläge nach unten.
Ja, stimmt. Also ich muss auch sagen, ich finde es auch nicht unverdient. Ich habe mich auch gefreut für uns, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich mich auch sehr. Deswegen, also ich muss mich tatsächlich diesmal nicht so doll ärgern.
Nee, ne? Es ging.
Nee, und auch das war ja auch verdient, ne? Also das ist einfach eine starke Stimme bei Isaac, wo man schon vorher hoffen konnte, dass es zumindest Jurypunkte dieses Jahr gibt.
Ja.
Das ist ja.
Also ich kannte ihn ja von Anfang an, ne, Isaac. Also,
du?
Ja.
Ich musste googeln, ehrlich gesagt.
Wegbegleiter quasi.
Tatsächlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es dieses Jahr so ein bisschen unterm Radar irgendwie lief.
Der ganze ESC?
Ja, irgendwie schon.
Er war ja dann auch überschattet, ne, mit den ganzen Protesten und sowas.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr hat diese ganze Leichtigkeit, die der ESC ja eigentlich immer mit sich bringt, komplett gefehlt. Dann ist ja Joost noch irgendwie kurz vorher rausgeflogen. Auch das erste Mal in der Geschichte des ESCs, dass sowas passiert.
Ja, stimmt.
Oh, das,
hast du da Insider-Wissen?
ich wünschte, ich hätte, aber ich bin auch gleichzeitig so, ich will mich auch an den ganzen Mutmaßungen und so nicht beteiligen, weil da ist ja unglaublich viel durchs Internet gegeistert und da habe ich keinen Bock drauf.
Aber ihr wart nicht vor Ort, oder?
Nee. Also ich mache das ja mit einem guten Freund von mir zusammen, dass wir da jedes Jahr drüber sprechen. Wir haben auch 12 Points, eben den Podcast, wo wir über den ESC reden, das ganze Jahr über, weil das hat unglaublich viele Geschichten einfach, dieses Event.
Ja.
Wir fahren aber nie hin, weil wir dann, wenn der ESC läuft, immer ein Live-Commentary auf Twitch dazu machen. Das heißt, die Leute können
das hab ich
uns zugucken, wie wir darüber reden. Und wo wir immer hinfahren, ist Eurovision in Amsterdam. Mhm. Das ist so 3 Wochen vorher ungefähr in Amsterdam so ein Konzert, wo dann 25, 26 Acts schon mal auftreten. Und da kriegt man schon mal ein Feeling, wie die live funktionieren.
Das ist so ein Start Konzert, ne? Oder so ein
Ich glaube, die sprechen immer so von so Club-Konzerten quasi. Ja. Also, wobei Club, das ist irgendwie so eine Venue, da passen, glaube ich, 12.000 Leute oder so rein.
Okay.
Aber die kommen dann auf die Bühne, ist auch keine große Show. Das ist bei manchen Acts echt schwierig. Dieses Jahr Finnland, die ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mit No Rules da, der Typ ohne Hose quasi, die ja nur über die Show funktionieren. Ne? Also der Song selbst ist ja, der geht rein und wieder raus quasi. Ja. Das ist dann so ein bisschen ernüchternd zu sehen, aber du kriegst dann ein gutes Gefühl einfach dafür, was funktioniert live und was nicht.
Das war doch der mit dem Windows 98 Zeichen.
Genau, 95.
95, habe ich geliebt. Den fand ich echt gut.
Ja.
Und also gut, der Witz war natürlich ein bisschen ausgelutscht, ne? Also dieses, er hat nun seine Hose ausgezogen und in jeder Kameraperspektive hat man jetzt aber nicht seinen...
Es wirkte immer so, als wäre er nackt unten.
Ja, genau.
Aber er hatte eine Hose an, hat man manchmal gesehen.
Ja, stimmt, er hatte so einen String an.
Eine fleischfarbene.
Fleischfarbene String.
Ja. Das ist nämlich auch so ein ekelhaftes Wort, oder? Fleischfarben.
Fleischfarben. Stimmt, das hatten wir auch letztens, die ekligsten Worte.
Ja.
Der fleischfarbene String.
Ja, interessant. Also ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen, ne, beim ESC, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, ne, dass umso beknackter die Performance ist, ne, und umso wilder und verrückter und umso mehr Punkte gibt's. Und ich finde zum Beispiel dieses, da war ja diese eine, ich würde jetzt sagen, Satanisten-Song. Oder die Satanisten-Performance war das ja fast so ein bisschen, ne?
Ja, Bambi Fuck aus Irland.
Ja. Also.
Hast du das gefühlt, Michael?
Ich persönlich nicht.
Ja.
Da gab es aber unglaublich viele, die es gefühlt haben.
Ja, und deswegen haben die auch so viele Punkte gekriegt, ne?
Also
die
aber auch, und das fand ich überraschend, auch von der Jury. Also es gibt ja beim ESC, vielleicht müssen wir das noch erklären für alle, die hier zuhören.
Ja, stimmt.
Es gibt einerseits Punkte von der Jury, da sitzen in jedem Land dann Leute, wo man denkt, okay, die kennen sich mit Musik aus. Also hier in Deutschland wäre es dann vielleicht Alex.
Ja.
Ne, die dürfen mal ein paar Punkte vergeben irgendwie und da wird viel auf Stimme geguckt eigentlich. Also wie ist die Stimme, wie besonders ist die? Und ich denke auch viel so, wie der Song aufgebaut ist und so. Ne? Also ich glaube, Deutschland war dieses Jahr eine relativ sichere Bank, da ein paar Punkte zu holen.
Ja.
Dass Irland aber zum Beispiel auch bei der Jury so viele Punkte bekommen hat, hat mich eigentlich überrascht. Für mich war das ein klarer Televoting-Song, also von den Leuten, die zu Hause sitzen.
Ja.
Aber ich denke, das spricht dann dafür. Ja. Aber die Performance war halt auch mega.
Ja, stimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Top-3 Songs gewesen wäre oder vielleicht auch ist, der auch außerhalb vom ESC am Ende funktionieren könnte.
Ja.
Weil einfach das Image und das ganze Aussehen dann halt auch abseits vom ESC funktionieren könnte.
Das ist, glaube ich, beim ESC auch super wichtig, dass man nicht einfach irgendwas hinschickt, was gut funktioniert, sondern dieses Gesamtpaket muss stimmen. Ne? Also Song, Stimme, der Mensch dahinter, dass das alles rund ist.
Oder auch der Satan dahinter.
Ja, das... also auch Nemo ist auch ein perfektes Beispiel. Also super sympathischer Mensch einfach, dem du das auch abnimmst, was da erzählt wurde. Also.
Ja. Aber am Ende des Tages war es irgendwie eine schöne Veranstaltung.
Ja.
Zum Einschlafen.
Also zum Einschlafen auch manchmal ein bisschen. Ich hatte davor aber auch ein, zwei Gläser Wein. Also,
ja, dann ging's, ne?
Ja, ich war ein bisschen ermüdet.
Also was mich wirklich beeindruckt hat, war diese Bühne.
Ja, also die war wirklich cool.
Ja, das ist schon hammerkrass.
Fand ich auch beeindruckend. Also ich hatte auch das Gefühl, dieses Jahr war es so cineastisch wie nie inszeniert. Du hattest so bei manchen wie UK schon das Gefühl, du guckst gerade eher ein Musikvideo als wirklich eine Live-Performance, wo ich das dann auch manchmal too much finde eigentlich. Aber auch gerade mit dem Hintergrund, den sie dann aufgemacht haben, um den Green Room zu zeigen und so. Das ist schon krass.
Fand ich auch gut. Also würdest du sagen, dass tatsächlich, wenn jetzt jemand kommen würde, wie Isaac, der einfach eine gute Stimme hat und einen guten Song hat, aber vielleicht auch einfach dann ohne Hose kommt? dass der dann auch bessere Chancen hätte.
Ob das reicht schon, meinst du, eine gute Stimme quasi, oder?
Nee, also ob die, weil du ja sagtest, dass die Stimme, die zählt, also dass du eben die Punkte kriegst von den, also von den einzelnen Jurys der Länder, und dass das Televoting eher so ein bisschen auch die Show so ein bisschen.
Ja, genau, ich glaube, das kann man ganz gut so beschreiben, ne? Also ich glaube, die besten Acts, die bekommen Sinn, dass sie aus beiden Bereichen Punkte kriegen, wie halt Nemo. Perfektes Beispiel eigentlich. Mhm. Es gibt halt aber auch so Acts, die darauf setzen, dass es dann irgendwie nur aus dem Televoting was gibt. Also ich glaube, dieses Jahr vielleicht, ich weiß gar nicht, was Estland an Punkten bekommen hat im Televoting. Ich glaube, die sind nicht so gut.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, von denen ich während der Show gesagt habe, boah, die werden's, die sind, glaube ich, alle im letzten Drittel.
Ja, das ist so verrückt, weißt du? Also ich meine, das ist ja, Musikgeschmack ist ja, geht ja durchaus auseinander, ne? Also es ist ja, muss ja nicht jeder das Gleiche mögen, so. Aber manchmal denke ich mir so, da sind so Songs dabei, die würde ich mir auch so anhören, die würde sich wirklich gut angehört haben und die dann einfach ganz schlecht abschneiden. Und
ja, da muss man sich halt auch mal selbst hinterfragen.
Ja, genau.
Ey, ich meine, letztes Jahr Lord of the Lost.
Ne? Ja, gut. Ja, das stimmt, ja.
Letztes Jahr Lord of the Lost.
Hast du einen scheiß Geschmack?
Ja. Ja.
Einfach mal reflektieren, an wem es liegt hier.
Mein Gott.
Nee, letztes Jahr Lord of the Lost, ohne Witz, ich habe gesagt, so dieses Jahr bekommen wir mal ein paar Punkte.
Ja.
Sind letzter geworden, ne? Mhm. Lag ich halt auch voll daneben. Da hatten wir halt das Problem, dass mit Finnland und mit Karie, der Typ mit dem grünen Boyero, ich weiß nicht,
ob ja, der diesen Tanz auch gemacht hat, ne?
Gab es halt jemanden, der einen ähnlichen Musikstil hatte, eine ähnliche Zielgruppe angesprochen hat, aber dann damit so viel stärker war, dass der halt all die Punkte bekommen hat, die die Zielgruppe sonst eher vielleicht in Deutschland gegeben hätte.
Ja.
Dann sind wir halt voll abgeschmiert. Ne? Das kann dir halt auch passieren.
Einer ist immer krasser.
Ja,
oder eben nicht. Also, ne? Das
ja.
Finde ich halt auch, ne, wenn man jetzt mal ins Reddit vom Eurovision guckt, wo sich dann alle drüber aufregen, Kroatien hätte gewinnen sollen und bliblablub so, von wegen, weil das der bessere Song gewesen wäre. Aber das ist auch eine total anstrengende Diskussion, ja, weil stimmt. Das ist ja nicht, das kannst das Lineal dranlegen und sagen, ja stimmt, der Song ist wirklich besser.
Ja,
so.
Ja, genau.
Also, und das, wenn du dir auch anguckst vorher so, alle waren der Meinung, dass Schweiz dieses Jahr gute Chancen hat, das Rennen zu machen, weil es einfach das beste Gesamtpaket war. Und ich würde auch sagen, es war musikalisch noch mal ein bisschen anspruchsvoller als Kroatien.
Ist es dir dann bei dem Clubkonzert, ist dir da der Song schon aufgefallen und hast du da schon eine Vermutung gehabt oder gab es da schon diese Vermutung?
Also hättest du mich nach dem Clubkonzert in Amsterdam gefragt, wer es gewinnen wird, hätte ich gesagt, Joris Klein für die Niederlande.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich.
Habt ihr leider nicht gesehen?
Ja.
Nee, das ist, also wir hatten tatsächlich noch irgendwie einen Podcast 2 Tage vom ESC aufgenommen und da war natürlich auch die Frage, und was glauben wir, wer wird's? Und ich natürlich Joris Klein, so, weil ich fand das einfach auch super stark, ne? Der Typ, der kann
Stimmung
machen.
Der ist auch super
machen.
Stark anscheinend.
Der
kann weißt du, seine Kraft nicht richtig einzuteilen.
Ja, das ist, hat anscheinend vielleicht auch möglicherweise mutmaßlich, muss man glaube ich sagen, Probleme damit, ich weiß es nicht. Aber also der hat super Spaß gemacht, jetzt hat er natürlich Heimvorteile in Amsterdam gehabt,
ja.
Aber also von der Stimmung und so war es das Beste und ich glaube, der versteht auch sehr gut, wie man so dieses Selbstmarketing machen kann und so für sich auch im Vorfeld. Ne? Er war ja immer im Gespräch. Ob es dann gereicht hätte, weiß ich nicht, aber so insgesamt fand ich es am unterhaltsamsten auf jeden Fall.
Wisst ihr, worüber ich nachgedacht habe? Meint ihr, Taylor Swift, wenn die für Deutschland antreten würde, meint ihr, die würde gewinnen?
Ja.
Ja?
Ja?
Also ich glaube, die ist einfach groß genug so. Es gibt ja immer so diese Diskussion, so ein großer Name reicht nicht beim ESC zu gewinnen, aber ich glaube, Taylor Swift, also die könnte momentan alles machen und also es wäre ein Rekord so. Weil da würden halt alle anrufen. Ich glaube, auch ein paar Jurypunkte wären drin, so würde ich sagen.
Vielleicht eins.
Deswegen glaube ich schon, aber ich meine, um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben ja auch mal No Angels hingeschickt und sind damit letzter geworden. So. Ich will das jetzt auf gar keinen Vergleich.
Nee.
Aber auch bei den No Angels gab es ja einen internationalen Erfolg. Die waren in Europa durchaus beliebt.
Ja, ja.
Aber auch das ist kein Garant beim ESC.
Ich finde nämlich auch, ESC-Songs haben immer etwas, also viele ESC-Songs haben immer etwas, also vereint immer etwas. Und zwar ist es so in dieser folklorige Stil. Egal, ob das jetzt dann sozusagen Elektropop ist oder Gitarrenmusik, es ist immer dieses Folklorige oder oft dieses Folklorige dabei. Also wenn ihr zum Beispiel in diese Emily DeForest, wisst ihr, wer das ist? Die hat vor 10 Jahren mal gewonnen oder so. Mhm. Ist halt so ein Also es hat immer so ein bisschen folklorigen Stil, finde ich.
Ja, also ist ja auch was gut beim ESC funktioniert. Hat man ja auch dieses Jahr wieder viel gesehen. Ukraine zum Beispiel oder Estland. Ne? Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch immer eine gute Chance auf ein paar Punkte irgendwie, ne? Wenn du irgendwie so eine Mischung hast Absnacken. aus, eigener Landessprache und dann noch ein bisschen was Englisches und vielleicht gibt es noch einen Rap-Part oder so. Ich glaube, damit holst du die Leute ab. Ob das ein Garant ist für einen Sieg, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, Lena damals war jetzt auch nicht so richtig folklorig.
Genau, stimmt, hast recht. Ja. Aber das war, also das fand ich auch ziemlich gleich zu Schweiz dieses Jahr. Es schien so, als wenn sich alle darauf geeinigt haben, dass das jetzt der Gewinner ist. Und so war das, glaube ich, bei Lena auch.
Ja.
Also es war so irgendwie so, aus allen Ländern gab es Punkte für die und ja.
Ja, es gibt dann immer, irgendwann hat man das Gefühl, so, dass es so Momentum gibt für so ein paar Acts, irgendwie auch so die 2 Wochen vorher, wo es dann, ich lese mir dann ja auch die Buchmacherquoten und so durch, ne?
Oha, also, gibt's.
Wo auf irgendwelchen Wettportalen dann gewettet wird, wer gewinnen wird und dann gibt es Quoten.
Das ist ein Geschäft.
Ja, ja, kannst ein Geschäft draus machen. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwie ein Buchmacher werden möchtest.
Jetzt wird es für mich doch wieder interessant.
Hätte ich schon Bock drauf.
Aber da siehst du ja sozusagen, wo stehen denn die Chancen? Und bei Nemo war es zum Beispiel, als das erste Clubkonzert stattgefunden hat, ist Nemo hochgeschossen in den Quoten, weil die Leute plötzlich gesehen haben, Nemo kann live auch perfekt singen.
Ja.
Ja, das finde ich halt interessant, weißt du, weil ohne dieses ganze Showbrimborium,
ja,
hast schon recht. Also das manche Sachen funktionieren halt einfach nicht
halt
mehr.
Song, ne?
Da bleibt
halt
wirklich war super der, scheiße, bin ich ehrlich. Ja. Also ja. Das, wenn du da nicht diese lustigen Kameraeinstellungen hast, wo du immer so denkst, okay, jetzt haben die knapp am Penis vorbeigefilmt, dann funktioniert das halt auch nicht. Das ist ein super langweiliger Song einfach.
Aber der Penis macht's halt.
Ja.
Ne? Ist auch ein T-Shirt-Spruch eigentlich, ne?
Der Penis macht's?
Der Penis macht's halt.
Ja. Sex sells, ne?
Es ist so.
In den meisten Fällen schon.
Ich meine, hat ja auch nicht gereicht dieses Jahr für Finnland. Was sind die? Ich glaube, letztes Drittel oder so.
Ja. Ne? Ja.
Also, ich glaube, so ein Quatsch-Song, der muss auch immer gut sein. Es reicht nicht.
Genau.
Wir hätten ja letztes Jahr fast Icke Hüftgold hingeschickt. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist, weil den fand ich einfach nur schlecht. So.
Ja.
Aber ich glaube, für sowas sind wir tatsächlich auch bekannt, ne? Wir Deutschen. Also aus Spanien würden wir da schon mal, aus Mallorca dann, da relativ viele Punkte.
Dann würde ich lieber Alexander Markus hinschicken.
Ja. Alexander Markus würde ich tatsächlich auch sehr feiern.
Ja. Papaya.
Ja, irgendwie sowas mal. Das, weißt du, so einfach mal sagen, so kommt dieses Jahr, ist dann scheißegal, was passiert.
Ja.
Einfach so ein Freifahrtschein und mal gucken.
So eine Burn-Runde
einfach. Und das Verrückte ist wahrscheinlich, wenn du so jemanden da hinschickst, der einfach so ein, wenn du so ein, also sowas Ultraschlechtes hinschickst, dass der wahrscheinlich richtig Punkte absahnt. Ne?
Ja, man hat es ja jetzt nun gesehen. Es ist ja nun anscheinend nicht so.
Also ich glaube immer dieses Unkonventionelle. Ich glaube, das sind immer so die Dinge, die funktionieren. Ne? Also Gildo Horn damals, so das war ja noch zu Zeiten, wo es viel Schlager eigentlich war. Mhm. Bei mir ist es hier und dann kam da dieser verrückte Onkel irgendwie um die Ecke, dann Lordi.
Sachen. Ja, stimmt.
Also so Maneskin, die ja plötzlich sehr viel Rock reingebracht haben. Ich glaube, man muss immer so seine Lücke irgendwie auch so ein bisschen finden.
Gute Lücke. Ja, stimmt.
Ja, aber Michael, was machst du denn eigentlich sonst so, wenn du nicht den ESC kommentierst und dann einen Podcast drüber machst?
Boah, das ist immer so eine ganz komplizierte Frage, ne?
Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Das fragt mich mein Chef auch immer. Und sagt, ja, Meetings und E-Mails und LinkedIn.
Also eine Sache kann ich vorwegnehmen. Mikkel macht was auch, also da würde ich uns beide auch dazu zählen. Mikkel ist auf jeden Fall ein Mops-Liebhaber. Ne? Also er liebt Möpse.
Das ist jetzt wieder das Niveau der Silber.
Nur er hat sich auf haarige Möpse spezialisiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Also er hat einen Mops, den Oscar. Ja.
Genau. Also,
du magst sie lieber rasiert.
Er
wird ganz rot.
Peinliches Schwein.
Wenn wir jetzt körperlich sprechen, dann vielleicht wenn wir eher über Hunde, dann bin ich eher beim Dackel.
Ach ja, genau.
Der Dackel. Also,
ja, genau. Kais Dackel wird Stefanie heißen.
Hast auch schon einen Namen dafür.
Ja, ja. Mir fehlt noch ein Dackel dazu.
Aber Mickels Mops heißt Oscar.
Also der Bernardiner, das ist ein ganz tolles
Bernardiner Mops. Gab es damals eigentlich nur diesen einen Namen oder standen auch andere Namen im Raum?
Ich habe ihn gesehen. Mhm. Er kam auf mich zu und ich war so, das ist ein Oscar.
Das ist ein Oscar.
Ja, und das war irgendwie so direkt drin. Ich weiß auch nicht wieso, aber seitdem habe ich sehr viel Lob für den Namen bekommen, dass das passt.
Doch, finde ich, also passt auch.
Ja.
Mhm. Oscar,
und Oscar ist schon etwas älter,
aber
Oscar hart, auch hart.
Ja, ich sag immer, das habe ich dir vorhin auch schon erzählt, mein Auto sieht aus, als wäre so ein Eisbär da drin explodiert einmal. Und das ist, also glaube ich, auch ein Totalschaden, das Auto. Ja.
Hast du Ledersitze?
Nee, Stoff.
Ja, Ledersitze ist der Gamechanger dann wahrscheinlich.
Ja, das sind auch so fiese Haare, die sich überall drin verhaken.
Ja.
Also die sind echt borstig.
Haarige Sache. Ja, nee, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut, ich kann auch 2 Stunden über meinen Hund reden.
Ja.
Also dieser Labrador.
Der Schäferhund.
Genau, also ich mache Podcasts, zwei mittlerweile auch irgendwie. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, therapeutisch für mich. Einfach, dass man einmal die Woche spricht. Wir haben herausgefunden, wir haben sehr ähnliche Konzepte.
Ja,
also abgesehen von 12 Points im ESC-Podcast mache ich noch das dilettantische Duett mit Andi, wo wir auch uns einmal die Woche treffen und irgendwie über alles Mögliche reden. Also von Paradiescreme über...
Paradiescreme?
Ja.
Oh, geil.
Was ist denn Paradiescreme?
Weiße Schokolade oder Vanille?
Ich finde die alle gar nicht so gut. Ne?
Nee? Boah, also für unter den angerührtesten Süßspeisen, ne, ist Paradiescreme wirklich ganz weit vorne.
Das ist so ein Pulver, das rührst du mit Milch und dann hast du so einen Pudding quasi.
Ganz natürlich.
Ach so.
Ganz Zusatzstoff, ganz wenig Zusatzstoff.
Ich finde, Paradiescreme klingt so ein bisschen pervers irgendwie.
Ja, das ist
ja, also. So könnte auch ein Porno heißen.
Ja.
Also.
Zum Anrühren. Naja.
Ja.
Genau, mache ich Podcasts.
Paradiescreme für Porno ist aber auch geil.
Ja. Gib mir deine, egal. genau, ich schreibe Bücher und ich arbeite auch noch. Ja, ja. Tatsächlich muss ja auch irgendwo noch Geld verdienen.
Was für Bücher schreibst du?
Fantasy.
Dicke.
Mhm. Dicke Bücher,
ja. Ja, dicke Bücher. Geht zwischen. In der Regel zwischen 380 und 450 Seiten.
So. Das war gut. Ja. Aha, und das Thema ist Fantasy.
Genau, ja.
Mhm.
Ja.
Über Zwerge.
Sind auch schon vorgekommen, bei Hinwalds damals. Ja, ja. Aber mehr so an der Seite. Also die waren nicht in der Main Role. Alles mögliche jetzt. Das letzte war auch Hidden Worlds, Eternity Online, wo es halt in eine richtige Fantasy-Welt geht, was mit... Habt ihr früher Videospiele gespielt, oder...
Das heißt früher. Kai ist immer noch. Kai ist addicted.
Also ich bin,
ich nicke leise.
Ich bin mit MMOs wie World of Warcraft sozialisiert worden.
Mhm.
Und das habe ich da drin mal alles verarbeitet. Ja,
ja, cool.
Mikkel, also du bist auch nach unserer Schulzeit, bist du ja nach Berlin gegangen und hast da auch, einfach um den Kreis zu schließen, hast da bei Online-Welten gearbeitet.
Ja, ne? Genau. Das war ja 2010, ne?
Und da hast du da Journalismus studiert? Ist das, also bist du aus dem aus dem schreiberischen Handwerk sozusagen?
Könnte ich behaupten vielleicht. Also gelernt habe ich eigentlich nicht so richtig. Ich habe nichts gelernt heutzutage. Ich kann
willkommen
nichts,
im
ich
Club.
Nichts, ja. Man versucht sich irgendwie so über Wasser zu halten.
Cool.
Nee, also als ich mit der Schule durch war, ich habe tatsächlich nochmal versucht, kurz zu studieren.
Aha.
Was denn?
Das ist fürchterlich. Es ist total unangenehm, das zu erzählen, aber es war BWL.
Au!
Ja. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Also es war auch wirklich nur ein Semester. Bin ich nach Kiel gegangen und dachte so, ich wollte eigentlich irgendwas anderes machen. Ach so, ich wollte was mit Medien studieren, genau. Wurde nicht angenommen, dachte, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen. BWL, wir hatten ja beide so einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund mit der Schule.
Ja, genau.
Dachte, was ist denn schon der Unterschied? Hab vergessen, dass ich irgendwie in Mathe immer so ein Viererkandidat war.
Und für BWL, da sind so viele Zahlen.
Und saß schon im Mathe-Vorbereitungskurs und dachte so, hey, wem mache ich hier eigentlich was vor? Ne? Naja, ging dann auch ganz schnell, dass ich beschlossen habe, zum Glück, dass das hier Quatsch ist. Und bin dann für ein Praktikum nach Berlin in so eine Gaming-Redaktion gegangen.
Cool.
Hab da dann eine firmeninterne Ausbildung zum Redakteur und Community Manager gemacht. Das ist, also am Ende des Tages habe ich was, wo mir eine Firma drauf geschrieben hat, ja, nee, der hat ja schon was gelernt.
Den kennen wir.
Genau,
der war wohl mal hier.
Kommt uns bekannt vor, aber staatlich anerkannt oder so ist da nichts.
Mhm.
Ja. Aber ganz viel Berufserfahrung mittlerweile und jetzt mache ich Business Development Management, was recht trocken ist, aber ich spreche halt viel mit Firmen und Unternehmen, ob man nicht mal irgendwie was zusammen machen sollte und sowas.
Ja.
Mhm.
Cool. Und Kai, Mikkel ist also eigentlich federführend dafür zuständig, also für meinen größten Hit bisher.
Oh ja.
Ja. Also den haben wir sozusagen zusammen geschrieben, kann man schon so sagen.
Ja, also ich habe gesagt, Alex, hier ist meine Idee. Und dann hast du gesagt, so, ja
genau.
Ich mache das nochmal alles neu.
Ein Welthit ist entstanden.
Ja.
Ja? Genau, das war in der Zeit, als du bei Pizmeet gearbeitet hast.
Genau.
Da warst du auch schon Artist. Manager oder?
Ich war erst Chefredakteur für die Webseite.
Ja.
Und dann haben wir ganz schnell auch festgestellt, dass ich ja auch mehr mache. Und dann war ich Chief Operating Officer. Mein Chef meinte so, irgendwie brauchst du jetzt ja einen neuen Titel. Und dann meinte ich auch so, ja, keine Ahnung, was machen wir denn da? Und dann haben wir kurz gegoogelt und dachten so, Chief Operating Officer klingt ganz gut. Ich habe mich ums Tagesgeschäft gekümmert, Mails beantwortet, Projekte geplant, Events, all solche Sachen irgendwie. Weil also Pizmeet, großer Gaming-Creator auf YouTube, so die ganz viele Videos machen. Und ich war so halt im Hintergrund und habe versucht, dass der Laden läuft. Genau, und dann hatten wir eine Tour. Ich weiß gar nicht, 2018 war die, ne?
Genau. Das war eure zweite Tour, glaube ich.
Genau,
ne?
Das war die zweite Tour. Andi und ich, das ist der, mit dem ich auch den Podcast mache, der arbeitet immer noch bei Pete's Meet, meinten irgendwie, wäre es geil, wenn Peter bei der Zugabe singen muss. Weil er hatte so ein alter Ego, der hatte mal für irgendein Video als Doppel-D-Diktator irgendein Rap-Part aufgenommen, wo er irgendwann gedisst hat oder so, als Gag. Mhm. Und dann dachte ich mir, das wäre doch eine geile Zugabe, wenn dann der Doppel-D-Diktator nochmal einen Song droppt quasi. Damit rechnen die
Und Leute das nicht. Hat er gemacht.
Das also, hat er gemacht. Also er war scheiße aufgeregt, aber.
Das muss man schon aber sagen.
Er hat es gemacht. Da habe ich auch großen Respekt vor, weil ich glaube, ich hätte es nicht gemacht.
Ja.
Aber da war natürlich so die Sache, so irgendwie meinte er auch, meine ich mich zu erinnern, vielleicht hat er es auch gar nicht gesagt, wenn er es schon macht, dann muss es auch cool werden. Das heißt, wenn ich mir da meine Haus-Maus-Reime zusammen dichte, reicht das anscheinend nicht. Dann dachte ich, ich kenne ja jemanden mit Musik und sowas. Und dann habe ich dir geschrieben.
Ja. Also, das war auch tatsächlich also so krass, weil ich habe es heute immer noch, dass wenn mich jemand fragt, so nach Referenzen oder so, dann bin ich immer so ein bisschen, dass ich sage, also hör dir das mal an, aber du wirst kein Wort verstehen, weil es halt fast nur Community-Insider sind, ne? Also man kann es schlecht vorzeigen, aber trotzdem mache ich es natürlich. Ja.
Er war ja sogar hier, um aufzunehmen.
Ja, ne? Genau. Er war hier. Und was eigentlich krass ist, wir waren dann in Hannover zum letzten Konzert.
Zum ersten
Konzert. Ja. Und
ja, Konzert ist nett gesagt eigentlich, ne? Also es ist ja mehr eine Bühnenshow gewesen, wo dann.
Ja, stimmt.
Ja, sonst kriegen die Leute jetzt ein falsches Bild, dass die da.
Aber ich habe so gedacht, also was auf YouTube stattfindet, ich hatte nicht so das, also zu diesen Zahlen, ne?
Ja.
Hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass da so viele Leute jetzt kommen. Oder ich hatte zu den Zahlen, diesen Aufrufzahlen, irgendwie, die haben ja 2,3 Millionen oder 3 Millionen Follower oder so, hatte ich nicht so einen Bezug zu diesen Zahlen.
Ja.
Und als wir dann da angekommen sind vor der Location, war da eine Schlange, nur Leute, die da zu dem Konzert wollten. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass hier so viele Leute sind und sich das angucken.
Ja, ich finde das auch beeindruckend. Ne? Das waren, glaube ich, bei der zweiten Tour so 8 Stops oder sowas. Und immer so Venues mit 750 bis 1200 Plätzen.
Ja.
Und war alles ausverkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde das immer beeindruckend, wenn das nicht nur online stattfindet, sondern sich auch so gut
ins
echte Leben überträgt. Also ja, die hatten jetzt auch vor kurzem mal wieder so ein Event in so einer Eishalle, wo, glaube ich, auch 1100, 1200 Leute vor Ort waren. Unter der Woche an einem Montag, so wo ich jetzt auch spontan zu ihnen gesagt hätte, würde ich ja nicht mehr machen. Also mich fragt zum Glück auch niemand mehr, weil ich nicht mehr dabei bin. So, aber ich hätte vielleicht davon abgeraten. Aber ich finde das immer noch super beeindruckend, was da einfach passiert. Ja. So. Ja.
Also Kai, vielleicht, wenn wir dann irgendwann unseren Podcast mal live aufführen, ne? Dann rechne ich eigentlich auch damit, dass so viele Leute dann kommen.
Ja.
Um uns zu sehen.
Wenn da 50 Leute sitzen, ne, dann klatscht in die Hände. Aber dann, ja.
Man muss auch diesen Finnland-Move dann irgendwie machen.
Ja, genau.
Also ich denke, dass du das machen würdest. Vielleicht. Mit so einem Windows 95 T-Shirt und dann halt in dem fleischfarbenen
Zwing. In dem fleischfarbenen Höschen, ja.
Ich mach das aber sonst auch.
Du, ich bin offen für alles. Aber erzähl doch mal, Mikkel. Also wenn du ein Buch schreibst, ne?
Ja.
Wie gehst du daran? Kommt dir das einfach so in den Kopf oder ist das, bist du, sagst du heute, ich bin heute hier, keine Ahnung, Zwerge, Elbe, 21. Jahrhundert und Vollgas.
Also ich
Schreibmaschine
glaube,
raus.
Nee, ich glaube, man muss schon so ein bisschen lernen, kreativ zu sein. Also einfach da zu sitzen, darauf zu warten, dass einen die Muse küsst. Dann ist man wahrscheinlich nicht so produktiv. Also es geht ja immer mit irgendeiner Idee los. Ne? Das ist irgendwie, bei Eternity Online war es halt die Idee irgendwie, ey, ich habe früher viel World of Warcraft gezockt, kann ich das irgendwie auch in einem Buch erzählen, was ich da so erlebt habe und so. Und dann denkt man, ich glaube, bei dem Buch habe ich bestimmt ein halbes Jahr drauf rumgedacht irgendwie und dann erst die Ideen, Plot ausarbeiten, irgendwie diese Heldenreise nacherzählen schon mal. Dann musst du es deinem Agenten vorstellen und der sagt so, ja, ist schon cool, aber überarbeiten wir nochmal, dann gehen nochmal 2 Monate ins Land irgendwie und dann wird es irgendwann dem Verlag vorgestellt. Der sagt dann auch erstmal, oh, schon cool, aber findest du den Part nicht irgendwie eigentlich gerade voll langweilig da? Dann musst du ganz ehrlich sagen, so, ja, wenn ich so drauf gucke, ja, ist schon echt scheiße.
Irgendwie. Nee, stimmt, finde ich
auch. Also dann überarbeitest du scheiße.
Ja.
Ja, du musst also auch echt gut mit Kritik umgehen können. Ne? Das ist super wichtig, von wem nehme ich Kritik an. Wenn das mein Programmleiter beim Fischer Verlag ist, dann weiß ich, okay, der sagt das nicht irgendwie,
um dich zu ärgern.
Um mich zu ärgern, wie irgendwie eine Amazon 1-Sterne-Bewertung irgendwie, sondern der möchte mir helfen, so, das ist ganz wichtig. Und von dem halte ich auch viel, deswegen höre ich mir das mal an.
Ja.
Nö, und dann habe ich irgendwann so diese Idee, es ist auch ein Vertrag unterschrieben, das heißt, ich weiß auch, ich kriege Geld irgendwie dafür. Und dann schreibe ich los. Und dann habe ich ja schon im besten Fall eine Vorstellung von dem, was passieren soll. Mhm. Meistens ist es aber das so, dass ich dann links und rechts immer ausschere irgendwie. Und dann fühlt sich das in dem Moment besser an. Und ja, ich schreibe jeden Tag dann, wenn ich ein Buch schreibe.
Also. Und wie viele Stunden schreibst du da? Oder wie viel ist das unterschiedlich, dass du 10 Minuten bis 2 Stunden? Nee, oder?
Also ich versuche jeden Tag so 2 bis 3 Stunden, also eher 3 Stunden eigentlich. So morgens 2 vor der Arbeit und dann abends nochmal 1 Stunde.
Krass.
Und dann komme ich so auf mein Wortsoll und dann ist im besten Fall so nach 3 Monaten so ein Buch auch fertig.
Mhm. Ja. Das heißt, von der Idee und vom Vorstellen bis zum fertigen Buch ist ein Dreivierteljahr.
Also ist die Frage, also fertiges Buch, bis es in der Buchhandlung steht, vergeht nochmal locker ein Jahr. Also,
ach, okay, krass.
Weil dann muss nochmal ein Lektorat drüber gehen, dann geht nochmal ein Korrektorat drüber, dann geht nochmal ein Satz drüber. Und du selbst musst es auch noch 5-mal lesen und denkst, ich kenne schon jede Wendung jetzt hier in diesem Buch, das ist super langweilig. Mhm. Irgendwie. Also kannst das Thema dann auch fast nicht mehr sehen. Und dann geht es halt in Druck und dann dauert es nochmal so 3 Monate, bis es dann überall im Lager ist und sowas. Und dann ist schon echt ein langer Prozess. Also ich würde sagen, so ganz grob von der ersten Idee, wenn alles relativ smooth läuft und so ein Verlag auch schnell Interesse hat, 2 Jahre, bis es dann in der Buchhandlung
krass,
steht.
Okay. Ich finde es auch krass. Also als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da ist gerade, oder da, das war kurz bevor dein
Das war direkt an Buch. Dem Tag, glaube ich.
Ja, stimmt, genau. Ja,
wir haben angestoßen.
Ja, richtig, genau. Ja. Da kam gerade das aktuelle Buch raus, Eternity Online. Und da warst du schon, glaube ich, Projekt oder buchtechnisch schon 2 Bücher weiter, ne? Also
ja, gefühlt ja.
Ja.
Also das ist, ne, jetzt gerade schreibe ich auch wieder eins. Parallel plane ich dann ein anderes, was Neues. Man ist dann immer so irgendwie, das ist ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man dann so eine Idee hat irgendwie und dann ist da doch mal die Muse vorbeigekommen und hat gesagt, ah, guck mal hier, hast du nicht Lust darüber was zu machen? Dann setzt man sich hin, brainstormt. Ich habe dann immer so große Mindmaps irgendwo, wo ich alles erstmal draufklatsche und dann irgendwann verknüpfe ich das alles miteinander und es ergibt hoffentlich Sinn. Mhm. Es ist immer gar nicht so leicht zu sagen, weil man irgendwo angefangen und wo aufgehört hat.
Das finde ich auch so krass. Also jetzt, wenn man es jetzt mal so mit meinem Tun sozusagen vergleicht, dann ist es so, eine Idee zu haben für einen Song kann manchmal super schnell sein. Ne?
Ja.
Also ich will jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber allein jetzt nur vom Schreiben, von der Idee aufgeschrieben, das so zu notieren, das kann manchmal eine Viertelstunde dauern.
Ja.
So. Und bei dir, und das finde ich, davor habe ich so viel Respekt, ist natürlich, bis du dann das fertige Ergebnis hast, da liegt nochmal eine ganze Menge Arbeit dazwischen.
Ja, beneide ich manchmal die Leute auch drum, die so Songs machen, bin ich ehrlich.
Ja.
Das stelle ich mir auch cool vor, so dass man so schnell irgendwie dann was geschaffen hat. Andererseits, wenn du dann in der Buchhandlung stehst und dein Buch da siehst, dann weißt du auch wofür, ja, Alter,
natürlich.
Schmerz und so. Das ist dann natürlich auch mal ein schöner Moment. Und es ist irgendwie dann auch immer spannend, das Buch dann auch loszulassen und die Geschichte irgendwie, weil bis zu dem Augenblick, wo es in der Buchhandlung steht, ist es was relativ Intimes. Natürlich, ein paar Leute haben es irgendwie gesehen, so meine Lektorin, mein Programmleiter, mein Agent, so, ne, die haben das schon mal reingelesen, aber bis dahin gehört es eigentlich alles nur dir und deiner eigenen Vorstellungskraft und dann nehmen das endlich die LeserInnen in die Hand und machen sich ihre eigenen Bilder aus deinen Wörtern da und das ist irgendwie immer sehr aufregend und ja, manchmal auch ein bisschen erschöpfend irgendwie so, weil du natürlich hoffst, dass es allen gefällt und sowas und du auch alles dafür versuchst, dass es ein Erfolg wird und so. Aber du musst dann irgendwann loslassen.
Ist ja krass, du hast ja, das dauert ja auch viel länger, bis die Leute reagieren, ne? Also
ja.
Ist ja nicht so wie bei Social Media, da postest du ein Video und dann gucken das am ersten Tag 50 Leute, am zweiten nochmal 50, am dritten nochmal 50 und am vierten vielleicht 100 oder was auch immer. Und du kriegst direktes Feedback, eventuell mit Chance.
Ja.
Aber bei dir ist halt so, die Leute lesen das Buch ja nicht irgendwie in, also es gibt bestimmt Leute, die es auch in einem Tag schaffen zu lesen, aber es ist, glaube ich, schon sehr sportlich. Also kriegst du das erste Feedback wahrscheinlich erst ein paar Tage später, ne?
Ja, es ist ein fließender Prozess in der Buchbranche tatsächlich, weil in den meisten Fällen gibt es zwar diesen Release-Tag, wo das Buch erscheint, aber teilweise steht es dann nämlich schon mal eine Woche früher im Buchhandel oder so.
Ja. Okay.
Gibt auch AutorInnen, bei denen das nicht passiert, weil die Verlage da ganz klar sagen, nee,
das darf nicht
vorher, weil sonst entsteht so ein Wettrennen, wer es als erstes in die Regale bekommt, so gefragt bin ich noch nicht. Aber
noch.
Eines Tages. 20 Jahren blicken wir zurück. Aber es ist so ein bisschen ein fließender Prozess. Es gibt dann natürlich auch BuchbloggerInnen, die das schon mal vom Verlag früher bekommen und so. Aber klar, irgendwie das ist für mich dann auch manchmal so ein komischer Prozess. So, ne? Wir hatten eben Release-Tag irgendwie, wir klönen so ein bisschen. Du weißt, jetzt ist es erschienen irgendwie. Aber ja, also du wirst dann auf ein paar Storys verlinkt, dass die Leute es jetzt gekauft haben. Mhm. Aber so dieses Feedback, das kommt dann meistens erst so nach einer Woche ja. oder so.
Mhm. Das ist sehr indirekt und dumpf, ne?
Ja,
wahrscheinlich
ja.
am Anfang. Ja. Und dann aber auch natürlich, also das Feedback, was du so bekommen hast jetzt, das kann man ja sagen, ist wirklich durchweg positiv, oder?
Überwiegend, ja, ja. Es gibt natürlich auch immer Leute, denen es nicht gefällt, aber das ist...
Das, da sind wir wieder bei dem Geschmack, den man vielleicht auch einfach mal hinterfragen muss, ne?
Ich wäre der Erste wahrscheinlich, der so ein Buch geschrieben hat, was allen gefällt, und ich weiß auch nicht, ob das für so ein Buch dann spricht.
Ja.
Was unglaublich schön ist, dieses Jahr Leipziger Buchmesse, irgendwie Signierstunden und so, da mal die Leute dann auch treffen mit den Klönen irgendwie, die stellen noch zwei, drei Fragen. Und man, ja, mit den Menschen von Angesicht zu quatschen, das finde ich dann unglaublich belohnt, weil dieses Schreiben ja auch, du sitzt den ganzen Tag vor deinem Rechner irgendwie, ist nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Also
es ist so halb so sexy, wie es klingt.
Ja, ja, ich sag dann manchmal immer zu Freunden so, sorry, ich habe heute keinen Bock, ich bin gerade in meiner Höhlentrollphase, weil ich verschreibe. So. So, wo ich dann auch so wirklich so, nee, ich will jetzt irgendwie dieses Manuskript weiterkriegen irgendwie. Und ja, der Einzige, der mich dann zu Gesicht bekommt, ist mein Hund.
Und der sieht genauso zerzaust aus. Ja,
das hat andere Gründe.
Geil, und wie viele Bücher hast du schon geschrieben?
Es sind jetzt, glaube ich, 9 erschienen, ja.
Krass.
Genau. Aber Mikkel, also es hat ja angefangen mit dem Buch, also mit diesem Vego-Buch, ne?
Ja.
Das war ja eigentlich noch ein Spaßprojekt, oder?
Es war ein totales Spaßprojekt. Das war ja damals, als ich noch bei Pizmeet war. Und Vego ist so ein Insider in der Community gewesen, wo sie mal in einem Spiel jemanden erschossen haben, hinterhältig. Und
ja.
alle haben immer Gerechtigkeit verlangt. Und dann wollte ich eigentlich nur eine Kurzgeschichte für die Webseite schreiben, was wohl mit dem vorher passiert ist, wie er da hingekommen ist, wo er erschossen wurde. Und habe so geschrieben und geschrieben. Und irgendwann habe ich so gecheckt, Moment mal, wenn ich das jetzt umformatiere in das, wie es in einem Buch sein würde, sondern müssten es viel mehr Seiten sein, weil so viel Zeichen und Buchstaben sind nicht auf einer Buchseite.
Ja.
Und da gibt es diesen Begriff Normseiten. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wie viele Zeichen auf einer Seite sein müssten bei einem Buch. So. Und dann habe ich das umformatiert und hatte statt 20 Seiten hatte ich 70 geschrieben. Hm. War so, niemand möchte 70 Seiten auf einer Webseite lesen.
So, aber so eine, die so runterscrollbar ist.
Ja.
Und weiter. Und ganz unten ist erst dieser erlösende Knopf, der so nach oben.
Genau.
Und dann kriegst du
Da bin ich halt zu meinen Chefs gegangen und habe gesagt: So, ja, angenommen, ich schaffe das jetzt irgendwie auf Buchlänge zu kriegen, so, ne? Meint ihr, wir finden dafür einen Verlag? Und dann waren die so gleich so: Ja, auf jeden Fall, so, gar kein Problem. Und dann, also heutzutage auch. Wenn man eigentlich weiß, wie schwer es ist, einen Verlag zu finden für irgendwas so, ne? Also auch zeigt es halt auch, mit welchem Selbstbewusstsein diese Creator in sowas reingehen.
Ja.
Aber sie haben recht behalten. Also ich habe dann irgendwie 270 Seiten draus gemacht.
Ja.
Wir haben einen Verlag gefunden, der es verlegen wollte, und dann habe ich gemerkt, so, oh, cool, das macht Spaß. Und ich glaube auch, weil ich immer all die Jahre irgendwie Events, Projekte für andere gemacht habe und plötzlich hatte ich da was
Eigenes,
was ich für mich mache.
Ja.
So.
Ja.
Und du
ja,
hast was in der Hand am Ende. Das ist irgendwie auch sehr cool, wenn du die ganze Zeit im Internet arbeitest und lebst. Plötzlich so ein Buch zu haben.
Stimmt, man hat was, also ja, es wird was Haptisches draus. Aber da hast du tatsächlich so gemerkt, ey, das ist genau mein Ding und genau das soll mein Leben sein später.
Ja.
Also, oder ab jetzt.
Ja, genau, also auf jeden Fall etwas, was ich nicht mehr missen möchte.
Ja.
Und genau, dann habe ich halt neue Sachen verfolgt, eigene Ideen ohne, sag mal, wo Pizmeet drüber steht.
Ja.
Hab da auch zum Glück einen Verlag für gefunden, der Bock drauf hatte und dann ging das alles so seinen Gang.
Und du hast bisher zwei Reihen oder zwei, wie nennt sich das denn?
Trilogien.
Trilogien?
Ja.
Ja, zwei Trilogien und jetzt das letzte Buch ist sozusagen der Start von was ganz Neuem. Ist das richtig?
Aktuell ist es noch ein Einzelband, mal gucken.
Ja, aber, ja, okay.
Ach so.
Hubala, ich wollte jetzt nichts. Oh, hubala. Also, okay, also das könnte eventuell der Start von was Neuem sein.
Mal, es bietet sich ja an eigentlich, ja.
Ja, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, was ja auch bei der Musik ein Thema ist und bei allen künstlerischen Sachen, ist, wenn man so eine Fortsetzung macht von, also zum Beispiel das dritte Buch der Trilogie, versucht man ja auch immer wieder den gleichen Qualitätsstandard die ersten zwei Bücher sind immer so die Messlatte.
Ja.
Und ich finde, gerade wenn es zusammenhängt ist, ist es ja durchaus noch ein bisschen, der Druck ein bisschen höher. Oder? Kann man das so sagen?
Oh, weiß ich gar nicht. Also ja, Druck ist da irgendwie, weil die Leute ja schon jetzt die Charaktere kennen und ihre Lieblinge haben.
Ja.
Das auf jeden Fall. Man möchte auf keinen Fall, dass die Fortsetzung schlechter ist als...
Ja, genau, das meine ich. Hättest du diese James-Bond-Effekt, ne?
Ja.
Dass man sagt, oh, hast schon den neuen Star-Wars-Teil? Ja, der ist nicht so geil wie die ersten.
Ja.
Also...
Ich glaube aber, diese Angst schwingt bei jedem Buch mit, egal ob es jetzt eine Fortsetzung ist oder was Neues.
Ja.
Das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht verhindern, aber... Ist ja auch okay, dass die Leute ihren Favoriten irgendwie haben und da wird auch jeder was anderes sagen.
Mhm. Ja. Könntest du dir denn auch vorstellen, andere Genres zu bedienen? Oder?
Auf jeden Fall. Also ich hätte total Bock, mal so einen Cozy Crime zu schreiben, ne? So einen lustigen Krimi. Mhm. Da wäre ich sofort dabei. Aber man muss natürlich auch mal gucken, was...
Der heißt dann Paradiescreme vielleicht, oder?
Ja, also da kannst du dann ja...
Mord im Paradies. Ja.
da kannst du ja völlig freidrehen. Das finde ich cool. Da muss ich auch nicht blutig beschreiben, wie irgendwann zerstückelt wird oder so.
Nee. Das finde ich aber auch gut.
Also wenn du den Roman, wenn du sowas schreibst und nennst ihn tatsächlich Paradiescreme, dann würde ich mich freuen, wenn du uns beide im Vorwort erwähnst. Ja? Vielleicht auch nur so einen kleinen Nebensatz, ja, aber das wäre auf jeden Fall cool.
Guck mal, ob es fürs Nachwort dann
ja, oder genau.
Ganz, ganz klein.
Ja.
Und Alex?
Tatsächlich bin ja, kennst du Shadowrun-Romane?
Ja, also ich habe keinen davon gelesen, aber Shadowrun auf jeden Fall kenne ich.
Jetzt offenbar ich nicht. Was ich kenne jeden Roman von Shadowrun tatsächlich.
Ist das ein ist
das eine Fantasy? Oder was? Ja.
Ja, eigentlich so Science Fiction würde man. Also
Science, genau.
Ich glaube, wir haben es eingeholt langsam. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das noch in der Zukunft
fast
geht.
Fast, noch ein bisschen, ja.
Okay.
Aber es geht halt, ja, es ist Science Fiction. Mit ja. Trollen, Zwergen, Elfen.
Genau. Kennst du Cyberpunk, Alex?
Ja, das kenne ich.
Es ist quasi Cyberpunk mit Orks, Elfen.
Genau.
Rollen.
Okay.
Ja,
okay.
Und ich habe jedes Buch gelesen. Ich habe fast alle Bücher zu Hause davon.
Wieso, wie viele gibt es denn da?
Eine Menge. Also,
okay. Die haben auch viele Leute dafür schreiben lassen. Ne?
So. Genau, jetzt zum Schluss. Also, die ist ja, die haben immer so ein bisschen die Verlage gewechselt. Jetzt zum Schluss war es, glaube ich, Pegasus. Davor war es, ich glaube, der Heine Verlag tatsächlich sogar. Mhm. Da haben dann auch solche Leute wie Markus Heitz.
Ja.
Hat ein Buch oder hat, glaube ich, eine Trilogie geschrieben auch. Was sehr gut war, muss ich sagen. Also. Ja, und die Bücher jetzt ist leider vorbei. Okay. Weil es gibt, glaube ich, keinen Verlag mehr, der es verlegt.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich auch die Abnahmezahlen sind wahrscheinlich so runtergegangen, dass...
Ist ja eigentlich ein Pen and Paper und ich glaube, das hat auch nicht mehr die Größe im deutschen Markt.
Ne? Nee, also, glaube auch, nee.
Wie läuft es denn eigentlich mit deiner jeden Monat ein Buch?
Gut.
Läuft das ungefähr genauso gut wie mein Laufen?
Läuft? Nee, das läuft besser.
Ja?
Ja, wirklich.
Okay.
Also ich habe ein Buch abgebrochen,
ja,
weil ich es aber schlecht fand. Ne?
Mhm. Aber ich finde das gut, auch mal ein Buch abzubrechen. Das ist,
ja, mir fällt super schwer. Ne?
Mir auch.
Aber weil ich denke immer, okay, du musst noch 3 Seiten lesen, dann wird's gut.
Ja.
Also dann kommt irgendwann, macht dieses und dann ist es da. Ne? Aber ich habe einfach keinen Zugang dazu gefunden. Und jetzt lese ich gerade hier das Buch, was da auch steht. Von Rick Rubin.
Ja.
Mhm. Das habe ich angefangen. Ja, das gefällt mir sehr gut bisher. Mhm. Also es ist halt keine Geschichte, sondern es ist eher so Kreativität.
Sachbuchmäßig.
Ja, genau. Ja. Schon eher so.
Was liest du denn, also was liest du gerade so? Oder ist es bei dir, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich versuche, wenn ich Musik mache, versuche ich relativ wenig Musik zu hören. Gleichzeitig.
Ja.
Ist es bei dir, da
ich
liest
weiß,
du parallel trotzdem auch Bücher?
In der Zeit, wo ich selbst schreibe, gehe ich immer eher auf Sachbücher.
Aha.
Also wo es dann, ich weiß nicht, ob jetzt relativ viel zu amerikanischer Politik gehört als Hörbuch.
Ja, okay.
Und hörst du eher oder liest du eher?
Beides. Also, also wenn ich schreibe, lese ich relativ wenig, weil ich dann nicht abends noch Bock auf Wörter habe. So.
Oh,
also irgendwie das gucke ich schon den ganzen Tag an, dann will ich das nicht noch abends machen. Aber ansonsten, also wenn ich nicht schreibe, lese ich auch super viel. Und da irgendwie auch relativ viel von Krimi über Fantasy, hin und wieder auch mal ein Romance-Buch, einfach um, ich glaube, auch um meinen eigenen Horizont zu erweitern. Ne?
Mhm.
Also das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man nicht die ganze Zeit in der eigenen Suppe, im eigenen Genre schwimmt, sondern auch links und rechts mal guckt, was da passiert und funktioniert.
Mhm. Finde ich sehr interessant. Ich kann ja mal meine Bücherwunschliste teilen.
Ja.
Kann ich dir nachher mal zeigen. Ich mache immer so einen Mix. Ne? Ich mache so Persönlichkeitsentwicklungsbücher, lese ich ganz gerne, aber manchmal auch einfach Romane. Ne?
Ich bin da auch, also kreuz und quer. Ich finde das immer super wichtig, dass man, keine Ahnung, ich könnte mir nicht vorstellen, nur ein Genre zu lesen. Und gerade auch so Sachbücher mache ich unglaublich gerne wie über Hörbuch, dann nebenbei bei der Hausarbeit irgendwie. Und da lernst du auch unglaublich viel.
Mhm. Bist du tatsächlich, liest du Bücher in echt oder hast du auch so einen E-Book-Reader?
Ich habe auch einen E-Book-Reader, das aber überwiegend, um mal von KollegInnen irgendwas zu lesen, die sagen, hier ist ein Entwurf, der ist noch nicht fertig, hast du Bock reinzulesen? So.
Ah, okay. Mhm.
Dann lese ich das gerne als E-Book. Wenn es geht, lese ich immer noch gerne in Print, weil ich habe das Gefühl, das hat eine andere Haptik, ein anderes Gefühl.
Mhm.
Ich mag es immer, das Cover zu sehen auf meinem Nachttisch irgendwie.
Mhm.
Da bin ich noch so ein bisschen Purist.
Ja, ist tatsächlich witzig, weil ich hab vorher auch immer echte Bücher gelesen und bin dann umgestiegen auf einen E-Book-Reader. Weil ich es irgendwie spannend fand, ne? Also du nimmst das Ding irgendwie überall hin mit oder sitzt irgendwo und liest 2-3 Seiten und legst wieder weg. das Cover ist ja, ich habe so ein Kindle Paperwhite, ist also die ganze Zeit eingeblendet quasi. Das ersetzt natürlich kein richtiges Buch. Und jetzt habe ich mir dieses Rick Rubin Buch als echtes Buch mal wieder gekauft. Und das ist tatsächlich komisch. Also ich lese jetzt, also ich mag das gerne, ne, so ein Buch halten. Aber ich lese jetzt in dem Buch und es ist ganz merkwürdig. Also weil man sich so an dieses andere Ding gewöhnt hat, das zu halten. Und es hält sich einfach wirklich einfach. Und du musst nicht irgendwie die Seiten festhalten, musst kein Lesezeichen haben, sondern du liest einfach, machst es aus, legst es weg.
Ich werde jetzt demnächst Empire of the Vampire 2 anfangen von Jack Kristoff. Und das sind so 1100 Seiten ungefähr.
Mhm.
Und die ganze Zeit zu halten,
das ist auch easy. Und das liest du als E-Book dann auch, oder?
Nee, als Print, weil da sind auch so geile Zeichnungen und so drin.
Okay.
Da habe ich schon Bock drauf. Und ich sehe dann auch gerne, wie weit bin ich schon im Buch, weil dann steckt da oben das Lesezeichen
drin. Ja, stimmt.
Das ist schon...
Ja, dieser Fortschritt, stimmt. Das hat meine Freundin auch mal gesagt. Wir haben uns dann irgendwo... Also meine Freundin hat in Urlaub sonst immer 4 Bücher mitgenommen. Und immer als echte Bücher, das ist halt echt dann auch im Gepäck manchmal scheiße einfach, ne?
Ja.
Und da macht so ein E-Book-Reader manchmal echt Sinn. Und gerade auch, wenn du so ein bisschen am Pool liegst und da ist dann ein bisschen Planschwasser und so, ne?
Mhm.
Da macht das, aber das ist halt, sie hat auch mal gesagt, ne? Du siehst diesen Fortschritt halt nicht.
Ja.
Also, da steht unten eine Zahl, aber die Zahl ersetzt halt nicht dieses, wo du im Buch bist oder wo dein Lesezeichen drinsteckt, ne?
Ja. Aber Mikkel, lass uns mal ein bisschen zum Gossip kommen. Was ist das Verpönteste unter Autoren? Gibt es da so Sachen?
Das Verpönteste.
Ja, also gibt es, wenn du in die Bücherei gehst, gibt es da so Sachen, wo du denkst, guck mal hier, das ist ein billiger Trick hier oder so.
Ja.
Ach, weiß ich nicht. Nee, es war ganz lustig. Ich war hier letztens in der Buchhandlung. Dann habe ich ein bisschen geschmökert irgendwie. Und dann kommt hier eine Buchhändlerin auf mich zu und meinte so, ihr Buch liegt da hinten. Und dann meinte so, ey, Leute, ich bin nicht zum Kontrollieren gekommen. So, ne? Also so.
Das hättest du mal machen sollen. Hättest du mal so richtig so, ja, dann ist ja gut. Nee, okay, ciao.
Ja, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann abgehakt.
Werde ich weiterleiten.
Ja, das war schon ein bisschen unangenehm irgendwie. Ja, das war, verpönt.
Aber ist auch cool, oder? Also haben es auch andere gehört?
Ja, kann sein.
Also, wie bitte? Sagen Sie das nochmal bitte ein bisschen lauter.
Ich muss schon sagen, wenn ich Fotografien, die ich gemacht habe, irgendwo sehe, in groß, ne, dann ist das schon ziemlich cool.
Stellst du dich schon daneben und sagst, das habe ich übrigens gemacht.
Ja, ich stehe dann mal davor und alle, die vorbeikommen, hallo,
ist von mir. Wissen Sie, wer das Foto gemacht hat? Sieht ziemlich gut aus. Ne? Das erraten Sie nie. Das ist tatsächlich von mir.
Ja, also, aber da kann ich mich auch wirklich auch nicht von freimachen. Das ist natürlich auch geil fürs Ego, ne? Wenn du das dann in der Buchhandlung siehst oder
auf
der Messe ganz groß am Stand vom Verlag, so, ne? Das geht natürlich voll ins Ego rein. Also klar.
Ja. Und da sind wir am liebsten im Ego.
Ja.
Also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen neugierig. Vielleicht werde ich mir mal ein Buch von dir kaufen.
Ja, gerne. Wenn du es gut findest, meldest dich.
Ja.
Sonst nicht. Sonst bitte nicht, das ist nämlich gar nicht gut fürs Ego.
Genau. Ja.
Hast du denn tatsächlich auch, also kriegst du denn immer Zahlen monatlich, wie viele Bücher verkauft sind? Oder?
Nee, das ist ganz spannend in der Buchbranche. Die ist ja auch schon ein bisschen älter und da merkt man es dann auch. Also
kriegst du Schiefertafeln?
Immer wenn der Vollmond ist, kommt so ein Vogel auf meinen Balkon und überbringt mir eine Nachricht. Ja. Man kriegt in der Regel zweimal im Jahr eine Abrechnung quasi und da siehst du dann, wie viele du verkauft hast.
Und du kannst nicht zwischendurch mal irgendwie...
Wahrscheinlich könnte ich nachfragen. Ne? Also sagen, ey, kannst du mal irgendwie was rüberschicken oder so. Aber ganz ehrlich, ich lasse mich dann einfach überraschen und sehe es dann, weil ich weiß auch, ich bin auch, am Anfang habe ich es gehasst, so, weil irgendwie ich wusste nicht, okay, jetzt habe ich irgendwie gestern da und da Werbung dafür gemacht, ich weiß aber nicht, was ich an Verkaufszahlen habe, aber ich weiß auch, ich wäre so jemand, ich würde mich verrückt machen, ich würde stündlich die Verkaufszahlen aktualisieren und gucken, ob es jetzt was gebracht hat oder nicht, muss ich nochmal was machen. Und so habe ich da überhaupt gar keinen Einfluss drauf und akzeptiere das einfach.
Gut, wir gucken Alex, uns gerade an.
Was sagst du zu dem Thema?
Ja, da muss man sich von frei machen.
Ja. Ja. Von Zahlen meinst du?
Da muss man über den Dingen stehen.
Ja.
Nee, das ist auch nichts, also ich glaube, da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit dem Thema so, ne?
Ja.
Weil man guckt dann schon so zum Release, okay, wie sind die Verkaufsränge und dies, das.
Natürlich, das ist doch klar.
Aber es stresst einen ja auch, ne?
Ja.
Also so, man macht sich da schon extrem viel Druck und das würde ich gerne noch minimieren, dass ich einfach sage, so, nee, es reicht, dass ich als Autor das Buch rausgebracht habe. Ich muss es jetzt nicht noch irgendwie über die Ziellinie tragen quasi, sondern dafür ist ja auch der Verlag da. Aber man selbst hat ja auch immer ein großes Interesse daran. Dass es
aber ich glaube, davon muss man sich frei machen. Also das ist leichter gesagt als getan. Aber
denke ich auch.
Wenn du das, ich habe Rick Rubin neulich live gesehen, ne? Und da hat er auch gesagt, du musst die Sache machen, die dir gefallen.
Ja.
Und der Rest ist kommt. Also das war wirklich interessant. Ich meine, es ist vielleicht manchmal ein bisschen leichter gesagt als getan, wenn du die Beastie Boys und alle möglichen Leute hattest und da richtig Erfolge reingeknallt hast, dann ist es vielleicht auch manchmal leichter zu sagen, weißt du was, also du musst einfach mal laufen lassen.
Genau, ne? Also das sind ja auch immer die Leute, die das erzählen, die dann erfolgreich geworden sind. Genau. All die Leute, die,
und nur die.
Genau, ja. All die Leute, die gemacht haben, was sie cool fanden und nicht erfolgreich geworden sind, die fragt halt niemand danach. Deswegen ist das immer so ein bisschen verzerrend, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, das zu machen, was man selbst cool findet, weil selbst wenn das dann nicht klappt, kannst du immer noch stolz auf das sein, was du da geschaffen hast.
Genau, ja.
Wenn du dich irgendwie komplett einmal um dich selbst verbogen hast und es dann trotzdem nicht klappt, dann bist du noch unzufrieden.
Mhm. Ich fand es übrigens sehr interessant, auf einer Bühne war Lena Gerke.
Aha.
Die hat gesprochen.
Ich auch interessant.
Ja, ich auch. Die hat gesprochen über ihre Firma, ihre eigene. Dann hatte halt, also die hat ja auch irgendwie 12
Klamottenmarken hat.
Genau. 12, 13 Mitarbeiter. Das würde ich auch gar nicht kleinreden, weil es ist ja, es ist und bleibt ja eine Firma, auch wenn es jetzt irgendwie 12, 13, 14 Mitarbeiter bist, um die musst du dich halt kümmern. Ne? Aber sie hat zum Schluss gesagt, und fand ich auch alles gut, was sie gemacht hat, und ich finde auch gut, was sie macht und so. Und zum Schluss hat sie aber gesagt, sie hört immer auf ihren Bauch und wenn ihr irgendwas nicht mehr gefällt, dann ändert sie das. Und dann macht sie es einfach nicht mehr und dann macht sie was anderes. Und das ist natürlich aus einer Position, wo du monetär vielleicht ein bisschen gefestigter bist, ist es immer ein bisschen leichter zu sagen, nö, also wenn es mir gefällt.
Wenn man sagt, ich kündige die 12 Mitarbeiter, dann schmeiß ich die halt raus.
Dann wickele ich das ab. Naja.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe mir angewöhnt, statt nur auf meinen Bauch zu hören, lieber auch Leute zu fragen, denen ich vertraue, wo ich weiß, die bringen in den Bereich, der mich gerade beschäftigt, auch eine gewisse Expertise mit.
Ja.
Noch eine andere Perspektive vielleicht auch und das. Damit bin ich jetzt immer ganz gut gefahren, dass ich dann mal Leute um Feedback gefragt habe.
Aber fragst du immer nur Leute, die sich auch mit dem Thema auskennen, also die jetzt auch so aus diesem Bereich kommen? Oder ist es dir auch wichtig, dass du vielleicht mal Leute fragst, die so ein bisschen abseits davon sind und vielleicht gar nicht so direkt in dieser Fantasy-Welt drin sind, sondern das einfach mal so lesen? Also um wirklich ein ungefiltertes Feedback zu kriegen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, also die Leute müssen schon so ein bisschen Bock auf das Thema haben, weil sonst, also meine Mutter, die den ganzen Tag Krimis liest, die irgendwie in Skandinavien spielen, die kann damit auch nichts anfangen. Wenn ich die jetzt fragen würde, irgendwie, was hältst du davon, dann wird sie sagen, ist doch nett, Mignon, so. Ne?
Ja, okay, aber sie ist auch deine Mutter.
Ich glaube, es müssen schon Leute sein, die auch ein gewisses Verständnis für das Genre haben, weil sonst ist das Feedback halt auch nicht sonderlich wertvoll.
Ja, und das finde ich halt auch so gut, dass Computerspiel online, das ist halt auch ein Thema, was voll viele betrifft, ne? Also, wo sich voll viele ihre eigene Jugend oder ihr eigenes Alltag sozusagen wiederfinden, ne? Also Kai ist ja zum Beispiel Riesenfan vom Landwirtschaftssimulator.
Ey, auch ein mega erfolgreiches Spiel, ne?
Also, ja. Also aber so mega.
Könntest du vielleicht auch mal ein Buch drüber schreiben?
Über den Bauer Karl oder?
Ja, und also so ein Großkonzern möchte seine Ländereien irgendwie kaufen und er muss das verhindern. Also der Plot liegt auf dem Hof, du musst ihn nur aufheben.
Ja. Da liegt sehr, auf dem Feld.
Sehr
du musst ihn nur,
aufrütteln. Also ich spiele auch andere Sachen, aber das ist tatsächlich als Ausgleich, fand ich es immer sehr gut. Ich habe früher sehr viel Command & Conquer gespielt.
Ja.
Aber das ist schon ultra lange her.
Das ist doch so ein Strategiespiel, oder?
Ja. War bei mir Red Alert 2, glaube ich. Das habe ich super viel gezockt, ja.
Das war sehr gut.
Aber eigentlich wollte ich vorhin mit der Frage einsteigen, ob du, Kai, schon mal angefangen hast, ein Buch zu schreiben. Weil ich habe so das Gefühl, hat das nicht jeder schon mal so kurz mal überlegt, oder ich schreibe mal ein Buch und ist dann sang- und klanglos nach der ersten Seite gescheitert?
Bei mir wäre es eigentlich eher so ich glaube, irgendwann wird die Lustspanne bei mir abreißen. Nach 2-3 Tagen, jeweils 2 oder 3 Stunden, hast du gesagt, schreibst du, ne? Schreiben, würde ich, glaube ich, irgendwann sagen, so, nee, also jetzt bin ich hier so verzettelt in meiner Geschichte und jetzt komme ich nicht mehr raus.
Wie heißt nochmal mein Protagonist?
Also Buchschreiben ist echt zu großen Teilen Disziplin, so blöd es klingt so, aber du musst dich halt regelmäßig dran setzen und schreiben so. Und ich sage auch immer so, scheiß drauf, wenn du dich verzettelst irgendwie. Aber schreib erstmal die erste Version fertig, weil überarbeiten kannst du noch 10 Mal. So,
ja. Ne?
Aber ich glaube, viele scheitern schon so durch diesen Perfektionismus-Gedanken, weil wir sind es ja auch gewohnt, perfekte Bücher, also vermeintlich perfekte Bücher zu lesen. So, ne? Wenn wir irgendwie in die Buchhandlung gehen, denken wir, oh krass, das ist aber eine gute Geschichte. Und wenn du schreibst, denkst du irgendwie, ja, wenn ich das jetzt mit irgendwas aus einer Buchhandlung vergleiche, da liegen ja Welten zwischen, ich lass es mal. Aber es ist natürlich Quatsch, weil auch die Bücher in den Buchhandlungen wurden diverse Male überarbeitet. So, ne? Also man sollte diesen eigenen Anspruch an sich selbst erstmal zurückstellen und sagen, okay, ich schreibe jetzt erstmal das Ende drunter und dann kann ich noch 5 Mal überarbeiten und dann geht noch ein Lektorat drüber und so. Ich glaube, das ist so die größte Hürde, diesen eigenen Perfektionisten zu erschießen.
Aber ist es nicht mit allen Sachen so? Also es gibt so viele Menschen, die sagen, nee, ich kann das nicht, ich bin nicht kreativ. Ja. Und das ist meistens so, wenn man das Ergebnis, wenn man ein Endergebnis sozusagen sieht und dann seine Idee schon dann gleich abhakt. Ne?
Ja.
Also man merkt die eigene Idee, okay, die ist nicht so krass wie das fertige Produkt, was man im Auge hat. Ja, okay, ich bin nicht kreativ.
Ich würde gern zeichnen können, aber ich weiß, ich habe nicht die Geduld, mir das über viele Jahre beizubringen, sondern ich will gleich richtig gut sein.
Ja,
so.
Genau.
Das ist total dumm natürlich.
Ein richtig perfektes Strichmännchen.
Ja, genau. Da muss jeder Strich sitzen. Ist natürlich total dumm. So.
Ja.
Aber ja, ich verstehe, woher du damit kommst. So.
Ja, ja.
Ich würde nicht sagen, dass es total dumm ist, weil ich würde es auch am liebsten alles sofort und mal gleich können.
Ja.
Perfekt.
Ja, aber es ist ja eigentlich total schade, oder?
Ja, dass
absolut. Sich die Zeit nehmen, Dinge zu lernen erstmal vielleicht.
Ja.
Ja, aber ich, keine Ahnung.
Das ist doch bei Bildern genauso, oder? Also beim Fotos machen.
Dass es perfekt sein soll, oder?
Naja, dass wenn, ja, also man kauft sich eine Kamera, man stattet sich voll aus und knipst und denkt.
Und dann denkst du, hä, aber warte mal, das sieht irgendwie ganz anders aus bei den anderen.
Irgendwie ja. Doch nicht so geil. Oder andersrum, du machst ein Handyfoto und denkst, ja geil, das ist schon geil.
Ja.
Das lade ich jetzt auf meiner Internetseite hoch.
Ja, stimmt schon. Also
das wird bestimmt gut sein.
Das ist ein langer Prozess, ne?
Ich habe auch überlegt, ich bin ja nicht sehr der große Leser,
ja.
Aber ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich mir das neue Buch, weil es spricht mich auch schon an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also, da will ich.
Du musst erst mal das andere Buch
zeigen. Ja, ich habe von Kai ein Buch geschenkt gekriegt zum Geburtstag, die 1%-Methode.
Ach so, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, aber das
wobei ist Ruben. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, also ich habe. Verzeih mir bitte, ich habe noch nicht reingeguckt.
Nee.
Worum geht's eigentlich? Ist es
um die 1%-Methode.
Ja. Es ist so Selbstoptimierung.
Ja, genau.
Ah, okay.
Ist aber auch immer das Fieseste, wenn man so ein Buch geschenkt bekommt und dann alle 2 Wochen gefragt wird, und wie weit bist du schon?
Ja.
Ich bin gerade nicht in der Mut.
Tatsächlich,
das ist auf Seite 18 schon mal.
Das zielt gerade eher auf das Regrouben-Buch ab, weil du gesagt hast, du hast es angefangen und noch nicht zu Ende gelesen,
ja,
ne?
Ja.
Das andere ich gar nicht mehr auf dem Zettel gerade.
Das Regrouben-Buch ist bei mir so, dass ich eine Seite lese und denke, ja, ich würde das Buch jetzt gerne beiseite legen und Musik machen.
Ja.
So ist es halt. Naja.
Würdest du nur Bücher verschenken, die du auch selbst gelesen hast?
Ja. Also, war die Frage so was? Also, ich verschenke schon in der Regel nur Bücher, die ich auch gelesen habe, wo ich auch mir sicher bin, dass es der Person gefallen würde.
Mhm.
Weil ich finde, so ein Buch ist sonst auch immer, ne, das kann auch sonst so ein vergiftetes Geschenk sein.
Mhm.
Wenn ich irgendwie jemandem was schenke, wo die Person vielleicht gar keinen Bock drauf hat und sie muss jedes Mal neue
10 besten Abnehmtipps.
Ja, so das wäre schon fies, ja. Aber sie muss dann jedes Mal neue Ausreden erfinden, warum sie es jetzt noch nicht gelesen hat. Deswegen bin ich immer mit Büchern als Geschenk immer relativ vorsichtig.
Mhm.
Das stimmt, aber es ist ein Geschenkproblem. Also es ist eine Problematik an sich, ne?
Ja.
Also,
ja.
Ich meine, so ein fleischfarbener Stringtanga kann auch unangenehm werden als Geschenk.
Eher für die anderen dann.
Ja, für die anderen.
Ja.
Und trägst du ihn heute?
Zeig mal.
Aber wo zeig mal? Kai, es wird mal Zeit für unsere Frage.
Ich glaube auch.
Hast du die aufgefüllt?
Noch nicht so wirklich.
Kennst du das?
Also wir haben.
Das ist Erdbeermarmelade, oder?
Ja, richtig. Das ist tatsächlich mein Lieblings-Erdbeermarmelade. Ich esse nur die eine.
Ich finde die auch immer ganz lecker. Bisschen teuer leider, aber.
Bisschen viel Zucker leider.
Was? Also, Nein. Zucker, das kommt alles von den Erdbeeren.
Ja, okay.
Die sind einfach sehr spät geerntet worden.
Mhm.
Also wir haben immer jede Woche eine Frage aus dem Glas.
Ja.
Und
von der wir auch selber nicht wissen, was drin steht.
Mhm. Richtig. Ich ziehe eine Frage und dann beantworten wir die Frage. Du heute als Erster, ja?
Aufregend.
Mhm. Es ist schon aufregend. Das ist der Moment im Podcast, wo tatsächlich die Stimmung, also die Spannung etwas steigt.
Fragen Spaß aus dem Fragenglas.
Also, die Frage ist auch wieder mit Paradiescreme zu beantworten. Aber was ist deine Lieblingsbeschäftigung, um den Kopf frei zu bekommen?
Tatsächlich momentan vor allem spazieren gehen.
Ah.
Und das ist, also ohne Hund, weil der ist ja 13 und der geht nicht mehr weit und dann muss ich den immer zu Hause lassen.
Oder ziehen.
Ja, der lässt sich nicht ziehen, der ist wie so ein Backstein an der Reihe. Also wirklich, der ist sehr stur. Nee, ich gehe dann einfach spazieren. Ich höre dann irgendwie einen Podcast oder Hörbuch oder Musik.
Welchen Podcast hörst du denn da? Also unseren wahrscheinlich dann, ne?
Ja.
Ja. Ab jetzt.
Wenigstens bist du ehrlich.
Das mache ich am liebsten tatsächlich spazieren gehen irgendwie.
Okay.
Gegenlatschen ganz stumpf, weil ich da nicht nachdenken muss.
Ja. Kai, deine Lieblingsbeschäftigung, um den Kopf frei zu bekommen?
Ganz klar, Landwirtschaftssimulator.
Schön über den Acker düsen.
Es gibt nichts, wo ich besser abschalten kann als dabei.
Meine Lieblingsbeschäftigung, um den Kopf frei zu bekommen, ist, also sollte ja laufen sein, eigentlich.
Ja.
Ist es ja jetzt doch nicht geworden, ne? Ja. Naja, gut, aber heute ist auch zu warm gewesen.
Ja,
heute ist warm.
Gestern war Wind.
Zu windig.
Vorgestern
hat's geregnet,
war Pollenflug. Ja, Regen. Davor war Pollenflug.
Es gab irgendwie immer eine Ausrede.
Sonntag gab's Pizza.
Also ich kann euch wirklich empfehlen, schwimmen gehen, ne?
Ja.
Ist wirklich gut. Also gerade wenn es so warm ist wie heute, finde ich, man geht ins Wasser und man merkt sofort, der Kopf kühlt ab.
Ich wollte diese Woche ja anfangen mit meinem um 7 Uhr ins Freibad gehen. Ne? Ja. Leider bin ich Montag und Dienstag, hat mich außerordentlich der Durchfall
ereilt.
Regiert. Mhm.
Aber was hat dich davon abgehalten, jetzt trotzdem ins Schwimmbad zu gehen?
Na, ich wollte keine Spur ziehen. Auf der 50 Meter Bahn, aber
der Tintenfisch.
Ja, richtig. Und jetzt warte ich gerade. Also heute Morgen war ich ganz, ganz kurz davor.
Was?
Schwimmen zu gehen.
Was Festes
zu. Also, ja. Nee.
Fester Stuhl.
Nee, das ist alles wieder gut.
Okay, schön.
Also es ist jetzt wieder Paradiescreme, ist auch die Antwort, ne?
Ja. Herrlich.
aber also vielleicht. Eventuell morgen.
Rennen auch unter Duckern.
Mhm. Mhm. Gleich direkt um 7.
Die schwimmen ja immer in diesen fiesen Ketten nebeneinander, ne?
Ja,
ja.
Das
ist, und dann muss man da immer so rum und die treiben da wie so Bojen.
Oder ja. Unter durchtauchen, ja.
Die haben ja auch alle so ein Haarnetz an, ne?
Ja.
Ja. Aber kein Rentner-Chain.
Nee, ich hab schon die Preise gecheckt. 2 Euro die Stunde. Also ich hab,
ist teurer geworden.
2 Euro die Stunde?
Ja.
Es geht
eigentlich. Naja, gut, es geht wirklich.
Aber du bist ja auch, also morgens dann ja auch nicht länger als eine Stunde da.
Ich bin jetzt nicht der beste Schwimmer, möchte ich mal sagen. Also ich kann mir im Moment noch gar nicht sagen, wenn ich sage, ich schwimme 4 Bahnen, wie spät es dann ist.
Ja, also ich finde auch
schon Viertel nach 5.
Ja.
Also wenn du aus dem Wasser rausgehst und duscht und so weiter, brauchst du vielleicht 10 Minuten.
Ja.
Ne? Also sagen wir mal 12.
Nee, ich habe lange Haare.
Ja, okay, dann sagen wir mal 15. Du brauchst ja noch 3 Minuten unter dem
Föhn. Ich muss noch Conditioner und alles.
Also wenn du 45 Minuten schwimmst, ne?
Ist machbar. Kommst ja schon in Badehose an, ne?
Das ja,
ist
ja, die hast du ja schon unter. An.
Gehst du direkt hin, ziehst T-Shirt noch aus und dann unter die Dusche. Und dann
reichst du das T-Shirt so auf. So
ja. Also ich mache das auch hin und wieder, dass ich morgens schwimmen gehe und ich schaffe das in einer Stunde alles.
Ja, ja, ne? Gleich um 7 auch, also wenn die aufmachen.
Ja, also wenn ich da demnächst jemanden sehe, der Durchfall hat, dann weiß ich Bescheid.
Ja, wenn du eine Speedspur siehst.
Was schwimmt denn hier?
Ja. Ja. Oder wenn du mich vor der Tür siehst, weil sie mich gerade rausgeschmissen haben. Ja. Weil ich das Schwimmerbecken versaut habe.
Aber was machen die eigentlich dann?
Ja, also Chlor. Klären.
Meinst du?
Nee, einfach einen Beutel Chlor rauf und dann Abfahrt.
Ja, ich meine, da kannst du ja nicht mal rausfischen, ne?
Ja, was meinst du denn? Also ich meine, da pinkelt wahrscheinlich ungefähr jeder Zweite ins Wasser.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das Ding ist ja, das siehst du nicht, ne? Also das,
Bibi, ja gut.
Wenn da jemand reinpinkelt, so das weiß
also ich
glaub, nicht.
Naja, es kommt drauf an, ne? Wenn du,
da gibt es ja auch diese Mythen, ne? Mit dieser blauen Farbe,
genau,
ne?
Ja, also ich sag mal so, wenn du da jetzt richtig so einen Backstein rausdrückst, dann siehst du es wahrscheinlich schon. Wenn du jetzt eher so Team...
Was schwimmt denn
Sprüh-
da?
Nee, das sage ich
Stuhl
ja. Ne? Also
bist,
wenn
ne,
jemand reinpinkelt, dann siehst du es nicht. Aber wenn da jetzt jemand so eine Fahne zieht einmal,
ja.
So eine braune,
dann ist das schon
sicher. Das finde ich dann schon nicht so appetitlich.
Nee.
Na ja, gut, aber ich meine,
ist auch so ein Pritzelt so ein bisschen auf uns.
Vielleicht musst du es dann so machen, dass die Rentnerkette regelt. Die ja. Schwimmen einfach drüber weg.
Die schwimmen das weg.
Und ziehen das durch die Verwirbelung einfach glatt.
Wie so, wenn so Öl austritt aus dem Tanker und die dann diese Netze anbringen. Ja, kann ich mir vorstellen.
Ey, ich hab sowas Krasses gehört. Und zwar kennt ihr Jan Ullrich doch, ne?
Der Fahrradfahrer.
Und es ist ja gerade Giro d'Italia. Gucke ich natürlich fleißig, ist ja klar.
Ja.
Ist das auch Bankkonto oder was?
Ja, ja genau.
Wo läuft das eigentlich, sag mal?
Eurosport. Das ist die Tour, wie die Tour de France, aber in Italien.
Ah, ja.
Genau.
Man merkt gleich, Mikkel, du bist begeisterter Tour de France-Gucker.
Ja, das habe ich nie verstanden, aber die Diskussion hatten wir
vorher. Aber weißt du was? Ganz kurz, hast du es schon gesagt, mit dieser, es gibt eine Doku auf Netflix,
ja.
Glaube ich. Wenn du das geguckt hast, ne, dann verstehst du die Tour de France. Mir ging es nämlich genauso. Ich habe da null Interesse für gehegt, ne, obwohl ich früher ganz viel Rennrad gefahren bin. Aber ich habe diese Doku geguckt und war danach.
Die Doku ist ein bisschen wie Drive to Survive für die Formel 1.
Ja.
So ist es gemacht.
Aber du kriegst halt super viel Hintergrundwissen und dann verstehst du es auch, weißt du? Und dann macht es auch wirklich Spaß zu gucken.
Ich aber erzählen wollte. Mhm. Jan Ullrich ist ja nun, ist ja der Doper sozusagen, der damals gedopt hat, aber ist natürlich auch so ein bisschen rehabilitiert oder ist da auf dem Weg, sich zu rehabilitieren. Und der hat nun in einem Interview erzählt, dass er auf der Alpen-Etappe Alpe d'Huez, das ist so die größte, schwerste Etappe bei der Tour de France, da hatte er den Tag vorher Durchfall. Und zwar, ja, naja, einfach halt, wenn du den ganzen Tag auf dem Fahrrad bist, hatte sich halt irgendwo was eingefangen so. Und war nun kurz bevor es jetzt zu dem großen Anstieg ging, musste er halt mal. Und die haben ja so stretchbare Hosen. Und früher mussten die ja noch keinen Helm aufsetzen, sondern hatten ja auch manchmal diese Kappen auf, diese Fahrradfahrerkappen. Und dann hat er erzählt, ja, er hat halt geguckt, wo sind halt keine Leute, ne? So, und dann hat er sich eine Kappe von einem Mannschaftskollegen geben lassen und hat die in seine Hose reingetan, hat dann nun sein Geschäft verrichtet und hat dann nochmal den Kopf hochgemacht und hat jetzt geschaut, dass da möglichst wenig Leute drumherum stehen und hat diese Kappe nun in einem großen, mit einem Wurf versucht, so weit wie möglich wegzuschmeißen, hat aber da zwei Leute übersehen, die dann natürlich dahin gerannt sind, weil sie unbedingt die Kappe von Jan Ulrich...
Die vollgeschissene Kappe. Und das ist ein vergiftetes Geschenk.
Das ist wirklich... Ja. Und da, ich warte, also... Ja, was machst du denn da?
Ja, das ist unangenehm.
Kannst ja auch nicht anhalten.
Für wen ist es?
Ja. Für alle. Da geht niemand als Gewinner raus aus der Geschichte.
Nee, das ist, keiner. Aber
das ist ja beim Marathon, da siehst du ja auch immer, wie sie alle mit also der Kacke an den Beinen runterlaufenden vollgeschissen da reinlaufen.
Ist das so?
Ja, das ist ja, weil das irgendwie sich so, auch, wenn du so krass viel Sport machst und so, das wirkt sich wohl auch irgendwie auf den Verdauungstrakt und sowas auf und auf die Verarbeitung.
Kenn ich.
Ja, würden wir mal laufen gehen, würden wir das kennen. Ne? Also es ist nichts ungewöhnlich, dass die Leute sich beim Marathon vollscheißen, leider.
Mhm.
Aber dann Augen zu und durch. Ne?
Ja, das finde ich auch gut.
Ja.
Ich sehe das genauso.
Aber ist also eine Marathon ist ja, nee, aber beim Triathlon, da könnte man es ja im Wasser machen.
Nee, da hast du ja ein, naja, wenn du keinen Neoprenanzug anhast, ne? Also, sonst wird das eine Scheißnummer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist ja... Der Neopren ist ja schon so, dass da nichts durchgeht irgendwie, ne?
Mikkel, schwierig. Das ist so eigentlich so das Niveau unseres Trash-Formates.
Ja, wir werden jetzt langsam warm.
Ja.
ist es beim dilettantischen Duett, da ist schon noch das Niveau ein bisschen höher, oder?
Nee, das ist eigentlich ab der ersten Minute genauso. Also da würde ich jetzt die Frage stellen, was ist die beste Sportart, bei der man sich möglichst gut einscheißen kann?
Aber das ist eine gute Frage. Ja. Ich würde sagen Wintersport.
Wintersport, ja, weil der friert's fest. Kann
ja, und du hast halt viel an. Also man sieht, bis das durch ist. Ah. Also dann, es sei denn, du hast...
Ist ja auch mega unangenehm, dann hinterher so dann irgendwie nochmal beim ZDF fürs Interview bereitstehen irgendwie. Und
ja.
So. Ich meine, jetzt gibt es kein Geruchsfernsehen, aber das ist schon...
Aber komisch. Du musst halt aufpassen, dass du nicht von hinten gefilmt wirst, ne? Ja. Also gut, oder wenn du im Bob sitzt, im Zweierbob oder so, da sitzt du halt drauf.
Wisst ihr,
ne?
Wo das auch echt unangenehm sein kann beim Skispringen, ehrlich gesagt. Weil das fliegt ja dann.
Ja, stimmt.
Mikkel, vor wie vielen Jahren sind wir zusammen zur Schule gegangen?
Das muss so 2009 gewesen sein, 2008.
Ja, gut, das ist schon ein bisschen her.
Guck mal, 2010 haben wir den Abschluss da gemacht und das ging nach 2,5 Jahre oder so. Ne?
Ja, genau.
Oder 2 irgendwie.
Was haben wir da eigentlich gelernt überhaupt? Also nicht, was haben wir gelernt, sondern was waren wir denn danach eigentlich?
Kaufmännische Assistenten.
Ja. Wow, siehst du mal, ne?
Ja.
Staatlich anerkannt.
Aber richtig was gelernt
damals. Mhm.
Ja, das war gut. Da hatten wir doch auch Rechnungswesen und
BWL.
BWL.
Ja. Und dann dachte ich ja, wenn das im Studium ist, das
ja,
Niveau,
das
dann...
Ja, das ist ja nicht viel. Ja.
Soll und nach Hause selbst
übernehmen. Halbes Jahr und bist fertig, ne?
Ja.
Easy.
Hat ja auch irgendwie geklappt.
Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir immer Informatik zusammen hatten.
Ja.
Also wir hatten alles zusammen, aber in Informatik haben wir immer dieses Spiel gespielt, dieses wo man mit dem Fahrrad so ein Mountain hoch musste.
Ja, ja.
So ein...
Berg.
War das eine Trials oder so hieß das?
Ja, irgendwie so.
Ja, ja. Das haben wir da viel gespielt. Und apropos Skispringen, da gab es noch so ein Browser-Game von im Skispringen. Und da musste man da versuchen, die weiteste Entfernung zu machen.
Motocross wäre, glaube ich, ein guter Sport, um sich einzuscheißen.
Ja, stimmt. Da sieht es echt überhaupt keiner.
Nee, und am besten auch an einem Tag, wo es geregnet hat.
Genau, da ist alles braun.
Ja.
Ja.
Ah, und da musst du einfach deine Mitmenschen, wenn es komisch riecht, und wenn die ersten komische immer Gesichter komisch haben, musst du einfach komisch
mitgucken. Ich glaube, das ist ein Umfeld, da wundert sich auch niemand wahrscheinlich.
Nee. Das ist der Supermarkt-Trick, ne?
Ja.
Hat
den kenne ich nicht.
Hat hier irgendjemand, also, das riecht ja echt komisch.
Immer der fragt.
Ja.
Alles ausgedribbelt direkt, ja.
Ja,
nee, also das wären schon, glaube ich, so die besten Sportarten, um das ja, um Durchfall zu haben.
Das richtig schön matschig ist und so, richtig.
Ja, ja. Ja. Ja, toll. Super.
Hey, haben wir noch ein gutes
Fazit. Oder Formel 1. Formel 1 wäre vielleicht auch ein gutes Ding, weil da sitzt auch kein. Du sitzt ja in dem
ja,
Auto.
Ja, aber irgendwann schießt du auf.
Ja, und dann irgendwann hast du vielleicht auch kein Team mehr, was sich um dein Auto kümmern möchte.
Nee, ja. Ja, um die Scheiße wegzumachen, ja.
Und nicht zum Schuh, der kackt also, immer alles voll.
Ja.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Oder war zumindest ein Thema, ne?
Ja.
Dass das vorgekommen ist.
Würde mich auch nicht wundern, wenn die jetzt irgendwie Windeln tragen oder so, ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen. Na gut, auf der anderen Seite ist es in diesen Autos immer sehr warm. Also ich glaube, Harndrang verspürt man da wahrscheinlich nicht.
Ja.
Da muss man wahrscheinlich eher immer Flüssigkeit nachgeben, die man dann. Ja. Ja, aber na klar, wenn du mit 360 da um so eine Kurve fährst, da macht der Darm vielleicht auch schon mal, sagt er schon mal.
Ja, da hast du auf jeden Fall kein Problem, dass die Scheiße unten auch noch kleben bleibt irgendwie, weil die ist dann, die verteilen sich einfach an den Seiten irgendwie ein bisschen.
Mit 5G in den Sitz
ja. geknallt. Aber ich glaube, so Astronauten zum Beispiel, die haben auch so, die tragen auch so Windeln, ne?
Ja.
Ja? Stimmt.
Ja. Och, das muss ein Traum sein, wenn du einfach nicht mehr... Du
also nicht auf der ISS, da haben die doch eine Toilette.
Ja, ja, genau, aber so auf dem Weg dahin...
Wenn die hingeschossen werden.
Ja, ja. Das ist dann, also schlafen... Also ich finde es sowieso sehr interessant, ne, wenn du auch so auf der ISS, die schlafen ja quasi im Schwebezustand und manchmal auch so hochkant einfach. Ne? Also
wie das, Fledermäuse.
Ja, genau, du bindest dich einfach fest und dann schläfst du.
Ich schlafe jetzt hier.
Och, das muss so schön sein, ne? Und dann, und ja.
Wäre Thema Weltraum auch mal was für ein Buch vielleicht?
Nee.
Nee.
Das ist, also ich muss ja über Dinge schreiben, die ich verstehe. So, weil, also der Text darf nicht klüger sein als ich selbst.
Ja.
Und beim Weltall hört's auf.
Ja. Das stimmt. Es wäre gut, wenn es beim Podcast auch bei uns wäre, aber ist es nicht. Ja, Mikkel, ey, vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, ja.
War schön, mit euch über Durchfall zu reden.
Ja, und über Paradiescreme. Das.
Genau. Paradiescreme ist, könnte auch der Titel. Für die Folge werden.
Für die Folge werden, ja.
Letztes Mal hatten wir ja, da wurde ich tatsächlich auch ein paar Mal drauf angesprochen. Die letzte Folge hieß Hoden, die an. Nee.
Nähte, die an Hoden.
Nähte, die an Hoden scheuern. Das war, ja, habe ich tatsächlich ein paar Rückmeldungen zu bekommen. Das ist
man muss auch mal provozieren.
Dass ja. Das sehr glücklich war. Ja.
Die sehr glücklich?
Ja, doch. Also.
Ja?
Ja, das hat ja. Spaß gemacht.
Das war ein ernstzunehmendes Thema, ne? Der,
ja, finde ich auch.
Wenn der Hode scheuert.
Da muss man drüber sprechen. Na okay. Mikkel, vielen Dank. Kai, es war mal wieder ein schönes Erlebnis mit dir. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt alle nackt aus und springen in den Pool rein.
Hervorragend.
Ich freue mich.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.